Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. EU-Sanktionen gegen Russland, weil Russland die Ukraine angegriffen hat, klingt nach einer logischen Sache, oder? Heute werden sich die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel um Bilder der Einigkeit bemühen. Doch ein genauer Blick zeigt, dass gleich mehrere Länder bei bestimmten Sanktionen bremsen. Und Konflikte, die gibt es auch mit Blick auf die europäische Antwort auf den US-amerikanischen Inflation Reduction Act. Die wirtschaftlichen Seiten des EU-Gipfels, ein Thema in dieser Sendung. Und außerdem bis 17.30 Uhr keine richtige Trendwende, warum die Inflation auch im neuen Jahr zunächst hoch bleibt. Kein Witz, warum Expertinnen und Experten ausgerechnet der CDU attestieren, eine Fahrradfahrerpartei zu sein, und keine Krisenstimmung, die enormen Gewinne von Siemens und der deutschen Börse. Ukraine-Russland, Wirtschaft, Migration. Diese Worte stehen nüchtern auf der Website des Europäischen Rates, der heute zu einer Sondertagung in Brüssel zusammenkommt. Ganz schön viele Themen. Ganz schön weite Felder, tatsächlich, aber sind die Diskussionen der Staats- und Regierungschefs recht konkret? Und ebenso deutlich und konkret sind die Meinungsverschiedenheiten. Peter Kapern ist für uns in Brüssel und vor Ort ist auch der ukrainische Präsident. Wie viel Wirtschaft steckt noch in diesem Gipfel, wenn Volodymyr Zelensky mit vor Ort ist?
Das muss ich erst noch erweisen, Benjamin, weil im Moment hier noch die bilateralen Gespräche, die Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, jeweils mit kleineren Gruppen von EU-Staaten führt, die dauern noch an. Insofern kann man sagen, dass der Besuch Zelenskys hier in Brüssel den gesamten Gipfeltag bisher geprägt hat, überschattet hat. Von dem Moment, wo er morgens aus Paris kommend hier gelandet ist, über seine wirklich fulminante Rede im Europaparlament, die mit Standing Ovations bedacht worden ist, über seinen Auftritt hier im Kreis der 27 Staats- und Regierungschefs und seine anschließende Pressekonferenz und jetzt eben in diesen Gruppengesprächen, die er führt, in denen er nochmal schildern will, welche Wünsche, welche Verlangen er beispielsweise im Bereich der Waffenlieferungen hat. Die eigentlichen Gipfelthemen, die eigentlich im Zentrum dieses Gipfels stehen sollten, bevor der Besuch von Volodymyr Zelensky hier festgezurrt wurde, die sind noch gar nicht zur Sprache gekommen. Und dazu gehören auch alle Wirtschaftsthemen.
Und darüber sprechen wir jetzt. Der Inflation Reduction Act, seine Erfindung der US-Regierung in Washington, sorgt in Europa für Unruhe, denn damit könnten US-Unternehmen, aber auch ganz grundsätzlich der Standort USA, enorme Vorteile bekommen. Die EU, die arbeitet an einer möglichen Antwort auf den IRA, wie es heißt, aber so einfach ist es nicht. Und da geht es um das sogenannte Beihilferecht.
Ja, und da gibt es ein kräftiges Armdrücken und da sitzen auf der einen Seite des Tisches 25 Mitgliedstaaten, wie es ein hochrangiger EU-Diplomat dieser Tage erklärt hat, und auf der anderen Seite des Tisches sitzen zwei Länder, die sehr dafür sind, dass die Beihilferegelungen nochmal weiter gelockert werden, damit die Mitgliedstaaten das Recht bekommen, mehr Subventionen fließen zu lassen, um zu verhindern, dass strategische Industrien, die man braucht für den grünen Wandel, jetzt angelockt durch das Subventionspaket der US-Regierung auf die andere Seite des Atlantiks wechseln. Diese beiden Länder, Deutschland und Frankreich, ganz klar, die befürworten die Lockerung des Beihilferechts. 25 andere stehen entweder auf der Bremse oder wollen erst noch einmal genau nachschauen, ob das denn wirklich hilft. Die sagen, angeführt von den Niederlanden, nun lasst uns auch beispielsweise erstmal, wie das so schön heißt, Red Tape beseitigen, also für bessere Wettbewerbsbedingungen sorgen, Genehmigungsverfahren beschleunigen und dergleichen mehr, bevor wir jetzt die Büchse der Pandora öffnen und dann feststellen, dass beispielsweise die Wettbewerbsbedingungen auf dem Binnenmarkt verzerrt werden und einige Länder dann viel, viel besser dastehen als andere Länder, was ja nun wirklich nicht im Sinne und im Geiste des Binnenmarktes ist.
Warum gibt es denn die Sorge, dass vor allem Deutschland und Frankreich von Änderungen des Beihilferechtes profitieren würden?
Naja, weil die Vergangenheit, jedenfalls aus Sicht der EU-Kommission, dies schon erwiesen hat. In den letzten Jahren sind ja schon gigantische Subventionssummen gezahlt worden, um beispielsweise die Wirtschaft aus der Corona-Krise wieder rauszuholen. Und Margrethe Vestager, die EU-Vizekommissionspräsidentin, hat neulich vorgerechnet, dass 80% aller Subventionen, die in den letzten Jahren gezahlt worden sind, aus Deutschland und Frankreich kamen. 50% aus Deutschland, 30% aus Frankreich und der ganze Rest verteilt sich auf die 25 anderen Länder. Das hat Margrethe Vestager in einem Brief an die Mitgliedstaaten geschrieben und dieser Brief ist in Berlin durchaus als unfreundlicher Akt verstanden worden. Es wurde argumentiert, dass Vestager dort die notifizierten, also die angemeldeten Subventionszahlungen verwechselt mit den tatsächlich ausgezahlten Geldern. Und wenn man eben die ausgezahlten Gelder zugrunde lege, dann sehe dieses Kräfteverhältnis in der EU bei der Zahlung von Subventionen ganz anders aus. Und seither tobt ein Streit darum, wer denn nun mit seiner Zahleninterpretation auf der richtigen Seite steht.
Wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr, aber diese Frage will ich noch stellen. Ist denn schon erkennbar, wie groß der Schaden durch den Inflation Reduction Act in der europäischen Wirtschaft ist oder sein könnte?
Ein weiterer Punkt ist, dass die Skeptiker einer Lockerung des Beihilferechts immer wieder machen. Sie sagen, das wissen wir noch gar nicht, da fehlt noch die Folgeabschätzung der EU-Kommission, die die Kommission vorlegen will. Und es melden sich auch immer mehr Verbände und Ökonomen zu Wort, die sagen, eigentlich könnte die europäische Wirtschaft auch grandios profitieren von dem IRA, von dem Subventionspaket der Amerikaner, sodass möglicherweise der Schaden relativ gering und jedenfalls überschaubar ist, sodass es gar keine Lockerung des Beihilferechts bedarf.
Peter Kapern in Brüssel. Das neue Jahr ist ein paar Wochen alt und wenn wir in der letzten Zeit über das Thema Inflation berichtet haben, dann immer in etwa so, sie bleibt hoch, aber es ist eine leichte Trendwende zu erkennen. Die Preise steigen immer noch sehr stark, aber nicht mehr so stark wie im Sommer des vergangenen Jahres. Da wirkt die folgende Zahl auf den ersten Blick ernüchternd. 8,7. Um 8,7% stiegen die Preise im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat. Viel zu viel. Trotzdem waren heute manche erleichtert. Warum? Mischa Erhardt berichtet.
Vor allem für Energie müssen Konsumenten und Konsumentinnen tiefer in die Tasche greifen als noch vor einem Jahr. Doch auch der Gang in den Supermarkt hinterlässt spürbare Löcher im Portemonnaie. Immerhin, mittlerweile könnte der Gipfel der Inflation erreicht sein. Friedrich Heinemann, Ökonom am Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW.
Wir sind natürlich noch auf einem Niveau, was viel zu hoch ist. Aber immerhin, wenn man mal sagt, die positive Botschaft, immerhin steigt die Inflation jetzt nicht weiter und sie wird auch in den kommenden Monaten deutlich fallen.
Um 8,7% haben sich die Verbraucherpreise im Januar nach Daten aus dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden verteuert. Damit sind sie auch im Vergleich zu Dezember leicht gestiegen. Das dürfte auch daran liegen, dass im Dezember die einmalige Übernahme der Abschlagszahlung für Gas- und Fernwärmekunden durch den Staat den Inflationsanstieg gebremst hatte. Das war im Januar nicht der Fall. Allerdings sind die Zahlen noch mit Unsicherheit verbunden, weil Details noch nicht bekannt sind. Zudem haben die Statistiker zu Beginn des Jahres die Berechnung der Inflation auf eine neue Basis gestellt. In den kommenden Monaten jedenfalls wird die Inflation voraussichtlich wieder runtergehen und das hat ebenfalls statistische Gründe. Denn die Preisteuerung ergibt sich im Vergleich mit dem Vorjahresmonat. Und da waren ab Februar die Preise infolge der Spannungen mit Russland und dann natürlich mit Kriegsausbruch bereits deutlich in die Höhe geschnellt. Demgegenüber fällt dann die Steigerung in diesem Jahr nicht mehr so extrem hoch aus. Da das aber nur statistische Effekte sind, geben die meisten Ökonomen auch mit wahrscheinlich sinkenden Inflationsraten in den kommenden Monaten keine Entwarnung.
Es gibt immer noch viele Unternehmen, die eigentlich ihre Kostensteigerung nicht komplett weitergegeben haben. Die große Frage ist, was die Tarifparteien jetzt machen. Es gab doch einen sehr schmerzhaften Kaufkraftverlust für die Arbeitnehmer. Also wir müssen doch mit deutlichen Lohnsteigerungen rechnen, die dann wiederum in höhere Preise gehen werden,
sagt Friedrich Heinemann. In diesem Zusammenhang hat der Vizechef der Europäischen Zentralbank, Luis de Guindos, in einem Zeitungsinterview vor einer sogenannten Lohnpreisspirale gewarnt. Bei der schrauben sich steigende Löhne und steigende Preise gegenseitig in die Höhe. In den vergangenen Monaten hatte es in Reaktion auf die Inflation teils deutliche Lohnerhöhungen gegeben. Aktuell verhandelt die Deutsche Post gerade eine Lohnforderung von 15% mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Sebastian Dulin, Chef des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, sieht das Risiko einer Lohnpreisspirale derzeit aber nicht.
Es kommt hier nicht auf die Forderungen an, sondern auf das Endergebnis. Und dann muss man auch nicht einzelne Branchen sehen, sondern sich das gesamte Bild der Gesamtwirtschaft ansehen. Und da ist in den großen Ländern der Eurozone und auch in Deutschland nicht zu erkennen, dass die Löhne so beschleunigen, dass das stabilitätsgefährdend wäre.
Das zeigen auch jüngste Daten aus dem Statistischen Bundesamt. So sind die Löhne für Angestellte im vergangenen Jahr im Durchschnitt zwar um 3,4% gestiegen. Allerdings hat die deutlich höhere Inflation die Anstiege mehr als aufgefressen. Unter dem Strich schlägt daher ein Reallohnverlust von über 4% zu Buche. Auch ING-Chefvolkswirt Carsten Jeski sieht in einer Lohnpreisspirale zumindest kein bedrohliches Szenario.
Ich denke nicht, dass das drohen ist, sondern das ist gut so. Denn wir haben jetzt 3 Jahre hintereinander gehabt, in der die Reallöhne in Deutschland gesunken sind. Von daher ist jetzt auch mal ein Anstieg der Löhne, der weitergeht als die Inflationsrate, gut. Denn das reicht ja immer noch nicht, um den Kaufkraftverlust der letzten 3 Jahre wieder wettzumachen.
Carsten Jeski im Beitrag von Mischa Erd. Welche Partei setzt sich besonders für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer ein? Wenige dürften da an CDU und CSU denken, das ist zumindest das Klischee. Im Bundestag wurde gestern jedoch die Unionsfraktion zur Anwältin der Fahrradfahrer. Deutschland müsse endlich zum Radland werden. Die Bundesregierung unternehme viel zu wenig. Daniela Siebert hat die Bundestagsdebatte für uns verfolgt.
Über ein Jahr hat die Ampelregierung nichts, aber auch gar nichts in Sachen Radpolitik geliefert. Keine Initiative, kein Gesetz, kein Impuls. Was für eine Enttäuschung für jeden Fahrradbegeisterten.
So eröffnete Henning Riebaum von der CDU-CSU-Fraktion die Debatte im Bundestag. Der wichtigste Adressat dieser Kritik, der FDP-Politiker und Bundesverkehrsminister Volker Wissing, blieb dieser Aussprache jedoch fern. Vor einer Woche hatte er neue Förderoptionen für Fahrradprojekte präsentiert, auch für soziale Teilhabe am Radverkehr und nachhaltige Produktionsverfahren. Oppositionspolitiker Rehbaum hält das alles für hastig zusammengeschustert.
Ausgeschrieben sind 15 Millionen Euro auf 5 Jahre verteilt. Das sind also gerade mal 3 Millionen pro Jahr für Forschungsvorhaben, Kommunikationskampagnen und Wettbewerbe. Wow. Guter Radverkehr braucht aber keine Mittel für neue Stuhlkreise, sondern Geld für Radwege und Fahrradparkhäuser.
Eigentlich sei die Vorarbeit schon erledigt. Die Regierung müsse bloß das Straßenverkehrsgesetz ändern, Umweltverträglichkeitsprüfungen für Radinfrastruktur abschaffen und den nationalen Radverkehrsplan aus der letzten Legislaturperiode umsetzen und finanzieren, so die Botschaft der größten Oppositionsfraktion. Stattdessen habe die Ampelkoalition für das laufende Jahr die Mittel für den Radverkehr gekürzt, um rund 200 Millionen Euro. Valentin Abel von der FDP übernahm es, die Pläne der Bundesregierung zu verteidigen und ließ auch durchblicken, warum das mit dem Fahrradland Deutschland nicht so einfach sei, wie die Antragsteller behaupten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir brauchen mehr Fahrradparkhäuser an zentralen Orten, aber das Zauberwort heißt hier Intermodalität. Moderne Mobilität sieht halt eben doch so aus, dass ich mit meinem Rad zum Bahnhof fahre, den Zug benutze, am Zielstandort mir ein Leihfahrrad oder ein E-Scooter hole. Und da bringt mir halt auch das schönste Fahrradparkhaus am Bahnhof nichts, wenn der Weg dorthin städtebaulich und verkehrlich ein reinster Hindernisparcours ist.
Von den anderen Koalitionspartnern der Ampelregierung kamen zwar auch verteidigende Worte, doch auch sie ließen Kritik am Bundesverkehrsministerium erkennen. So sagte Svante Henrike Michaelsen von Bündnis 90 Die Grünen, der Bund habe das Sonderprogramm Stadt und Land bis 2028 verstetigt, das Kommunen beim Radwegebau unterstützt. Doch dafür müsse der Minister noch mehr Mittel bereitstellen. Und er müsse das Straßenverkehrsgesetz ändern.
Dass die Kommunen mehr Handlungsspielraum bekommen und die vielen Begründungshürden endlich entfallen. Das wird die Planung und Umsetzung von Radwegenetzen in den Kommunen stark beschleunigen. Das Ministerium ist jetzt gefordert, den Koalitionsvertrag umzusetzen und zügig einen Gesetzentwurf vorzulegen.
Matthias Stein von der SPD äußerte sich optimistisch, dass es noch in diesem Jahr zu einer Novelle des Straßenverkehrsgesetzes kommen könnte. Großen Applaus bekommt der kritische Chor mit den Sopranisten aus CDU und CSU auch vom ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Bundesgeschäftsführerin Ann-Kathrin Schneider.
Wir sind da wirklich ganz bei der CDU und bei der CSU. Wir brauchen einen konkreten Plan, wir brauchen konkrete Maßnahmen, wir brauchen Zwischenziele, sodass wir endlich schauen können, wie können wir Deutschland zum Fahrradland machen?
Radfahren sei in Wissings zweitem Amtsjahr noch immer eine Mutprobe, so der ADFC. Es fehlten zehntausende Kilometer Alltagsradwege in den Kommunen und über 1 Million Abstellplätze für Fahrräder an Bahnhöfen.
Daniela Siebert berichtete, in der Nacht von Sonntag auf Montag ist es mal wieder soweit, dann steigt der Super Bowl, das Finale der US-amerikanischen Football-Liga. Und mal ehrlich, die meisten Menschen in Deutschland wird das nur mäßig interessieren. Wir schauen aber drauf, weil das auch ein Mega-Wirtschaftsevent ist. 30 Sekunden Werbung im Fernsehen kosten dann mal eben 7 Millionen US-Dollar. Nina Barth.
Allein in den USA werden am Sonntag rund 100 Millionen Menschen vor dem Fernseher sitzen. Der Super Bowl ist das Fernsehereignis in den USA. 24 der 25 Fernsehsendungen mit den meisten Zuschauern der vergangenen 40-50 Jahre waren Super Bowls, sagt Victor Matheson, Wirtschaftsprofessor von der University of Minnesota.
The 25 most watched TV shows in the last 40-50 years, 24 out of those 25 are Super Bowls.
Natürlich wollen sich die großen Unternehmen da zeigen und zahlen in diesem Jahr bis zu 7 Millionen US-Dollar für einen 30-Sekunden-Werbespot, gut 6,5 Millionen Euro. Die Unternehmen produzieren die Spots extra für den Super Bowl. Manche Amerikaner schauen nur deshalb, sagt Victor Matheson. Und am Tag nach dem Super Bowl werde der Tenor in den Medien sein: Ja, war ein gutes Spiel, aber welches war der beste Werbespot?
All of the media the day after the Super Bowl will be all about, hey, the game was good, but what commercial did you think was best?
Aber der Super Bowl beflügelt nicht nur den Werbemarkt, sondern auch den US-Einzelhandel, zumindest in bestimmten Bereichen. Der Umsatz für Pizza oder Avocados für den Guacamole-Dip schnellen in die Höhe. Und der National Chicken Council, der US-Interessenverband der Hühnerproduzenten, veröffentlicht jedes Jahr, wie viele Chicken Wings die Amerikaner zum Super Bowl essen werden. Rund 1,45 Milliarden sollen es in diesem Jahr sein. Rekord. Auch die austragende Stadt in diesem Jahr Glendale in Arizona hofft auf einen dicken Gewinn. Zumindest für die Hotels ist das der Fall. Ohne Frage, für Hotels ist es das größte Wochenende des Jahres mit dreimal so hohen Preisen, sagt der Wirtschaftswissenschaftler.
It is without question the single biggest weekend in terms of hotel rooms. We get room prices that are about a triple their usual prices.
Er sagt aber auch, die Stadt habe nicht wirklich viel davon, sondern oft große Hotelketten. Im Werbefilm der Stadt Glendale erklärt Stadtdirektor Kevin Phelps, aus wirtschaftlicher Sicht sei der Super Bowl für die Stadt vor allem mit Blick auf die Zukunft wichtig.
Over the long term, there's benefit. Auf lange Sicht haben wir etwas davon, weil hunderte Millionen Menschen Bilder von Glendale sehen. Das hilft uns, wenn wir um große Investitionen und Jobs konkurrieren.
Und dann ist da natürlich noch die NFL selbst. Offensichtlich ist der Super Bowl für die NFL ein Riesending, erklärt Victor Matheson. Sie verdiene allein 100 Millionen Dollar durch den Ticketverkauf und rund 400 Millionen durch Werbeeinnahmen.
Obviously for the NFL, it's huge, right? They sell about $100 million worth of tickets. They sell about $400 million worth of advertising that day.
Und die NFL nimmt andere Länder immer mehr in den Blick, auch Deutschland. Im vergangenen November gab es in München die erste NFL-Partie. In diesem Jahr soll es zwei weitere in Deutschland geben. Der Super Bowl hatte im vergangenen Jahr in Deutschland rund 1,8 Millionen Zuschauer. Aus NFL-Sicht viel Luft nach oben.
Ein Beitrag von Nina Barth. Die Preise steigen weiterhin stark. Viele Haushalte befinden sich im wirtschaftlichen Krisenmodus. Das ist die eine Seite. Die andere Seite schaut anders aus. Manche Unternehmen verdienen in diesen Monaten so viel Geld wie noch nie. Nicht nur Öl- und Gaskonzerne, sondern zum Beispiel auch die deutsche Börse. Bianca von der Au.
Reger Handel an den Finanzmärkten, die Kapriolen beim Gaspreis, höhere Zinsen und Zukäufe haben die deutsche Börse auf Rekordkurs gehalten. Der Marktplatzbetreiber verdiente im vergangenen Jahr so viel wie noch nie. Unterm Strich zog der Gewinn um fast ein Viertel auf knapp 1,5 Milliarden Euro an. Das teilte der DAX-Konzern gestern Abend nach Handelsschluss mit. In der Pressemitteilung des Konzerns heißt es, das Jahr 2022 sei stark von zyklischen Faktoren geprägt. geprägt gewesen. Eine durchschnittlich höhere Marktvolatilität habe im Vergleich zum Vorjahr in bestimmten Segmenten zu einem deutlich höheren Handelsvolumen geführt. Einen außergewöhnlich starken Anstieg verzeichneten laut deutscher Börse Indexderivate sowie Gasprodukte. Zudem habe die Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro den Devisenhandel angefacht. Die deutsche Börse übertraf mit dem Ergebnis ihre eigene Prognose. Traditionell gibt die Börse ihre Zahlen erst nach Handelsschluss bekannt, um den Aktienkurs im laufenden Handel nicht zu beeinflussen.
Und auch bei Siemens lief es im vergangenen Quartal richtig gut. Der operative Gewinn stieg um 9% auf 2,7 Milliarden Euro. Heute lud der Konzern zur Hauptversammlung, aber nur virtuell. Margit Ziller.
Die Kulisse erinnert eher an ein Nachrichtenstudio. Immerhin gibt es kurze Videoeinspieler. Konzernchef Roland Busch betont, wie robust ein Unternehmen sei, das zeige sich erst in schwierigen Zeiten.
Siemens ist heute stärker als vor einem Jahr. Trotz Krieg und Krise. Siemens hat geliefert. Unser Team hat Stärke gezeigt, Mut, Ausdauer, Menschlichkeit. Und Siemens ist gewachsen. Schneller als unsere Wettbewerber, schneller als der Markt, schneller, als wir es selbst erwartet hatten.
Besonders stark zulegen konnten zuletzt die Industrieautomatisierung und die Geschäfte mit Infrastruktur und Gebäudetechnik. In der Generaldebatte wurde deutlich, dass große Investoren wie Fondsgesellschaften den Wandel zum Digitalkonzern zwar begrüßen, dass sie aber mittelfristig auch den Abschied von Siemens Energy und den Rückzug bei Healthineers fordern, nach dem Motto »Weniger ist mehr«. Sowohl Deka als auch Union Investment wollen dem Plan der Chefetage nicht zustimmen, das Aktionärstreffen auch in den kommenden beiden Jahren nur online abzuhalten. Mit diesem virtuellen Format flüchteten sich Vorstand und Aufsichtsrat in einen Elfenbeinturm.
Ein deutlicher Gewinn bei Siemens. Und all diese Informationen nehmen wir mit in den Saal der Börse in Frankfurt am Main. Und da wartet Klaus-Rainer Jackisch auf uns. Dann gehen wir das mal zusammen durch. Rekordgewinn bei der deutschen Börse. Was macht das mit der Aktie?
Ja, die Anleger sind mit diesen Geschäftszahlen, aber auch mit der Gesamtlage bei der deutschen Börse, die nach Einschätzung von Experten so gut dasteht wie nie zuvor, insgesamt sehr zufrieden. Der Kurs, der liegt auf hohem Niveau, heute um rund 2% zu.
Überraschend gute Zahlen, wir haben es gerade gehört, auch bei Siemens. Wie reagieren die Anlegerinnen und Anleger darauf?
Ja, die Aktie, die ist heute zeitweise durch die Decke gegangen mit über 8%. Aktuell notiert sie jetzt rund 7%. Diese glänzenden Geschäftszahlen zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres, die sind bei den Investoren natürlich gut angekommen. Und die Aktie ist dementsprechend auch der große Tagesgewinner im deutschen Aktienindex.
Ob die Inflationsrate jetzt hoch oder nicht so hoch wie erwartet war, das ist Ansichtssache. Jedenfalls war das heute ein Thema bei Ihnen.
In der Tat, die Anleger gehen davon aus, dass insgesamt sich die Inflationsrate weiter abschwächt. Man hatte mit einer höheren Inflationsrate gerechnet und dementsprechend ist das Ganze heute positiv aufgenommen worden. Und das hat zusammen mit den guten Geschäftsberichten heute den deutschen Aktienindex auch recht kräftig angetrieben. Das Börsenbarometer jetzt aktuell bei genau 15.526 Punkten. Das sind rund 114 mehr als gestern. Insgesamt hat das Börsenbarometer heute ein Jahreshoch zeitweise erreicht und die Stimmung insgesamt, die ist recht positiv.
Auch der Einzelhandelskonzern Metro hat heute neue Geschäftszahlen vorgelegt. Wie fielen die aus?
Ja, die fielen insgesamt sehr gut aus, denn der Einzelhandel ist ja insgesamt mit dem Weihnachtsgeschäft nicht so zufrieden gewesen. Bei Metro sah das allerdings etwas anders aus. Hier sind die Umsätze deutlich gestiegen. Außerdem hat man Immobilien verkauft und damit sehr viel Geld in die Kasse gespült. Der Gewinn ist um 170% im Vergleich zum Vorjahr in die Höhe gegangen und dementsprechend steigt auch die Aktie um rund 6,2%. Und schauen wir vielleicht noch auf den großen Verlierer von heute. Das ist Delivery Hero, der Dienst, der eben Essen ins Haus bringt. Er leidet darunter, dass eben die meisten Menschen eben wegen der hohen Inflation sich da doch deutlich zurückhalten. Und dementsprechend ist die Aktie heute um 8,5% abgerutscht. Der Wert war ja eins im deutschen Aktienindex, aber ist aufgrund seiner schlechten Performance ja vor einiger Zeit dort auch rausgefallen.
Und zum Schluss schauen wir noch auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Ja, der Euro, der hat sich wieder etwas berappeln können schon in den letzten Tagen. Er war ja kräftig unter Druck geraten, noch Anfang der Woche. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung 1,0771 $, also etwas stärker als gestern. Am Anleihemarkt sind die meisten Kurse heute nach oben gegangen. Dementsprechend ist die Umlaufrendite gesunken auf 2,28%. Und auch das Gold hat etwas verloren jetzt am Nachmittag. Die Unze Feingold bei 1,874,14 $.
Viele Zahlen und die Übersicht behalten hat Klaus-Rainer Jakisch für uns an der Börse in Frankfurt am Main. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk zu Ende. Besten Dank fürs Zuhören, sagt Benjamin Hammer.